Die Piave-Schlachten gehören zu den verlustreichsten des Ersten Weltkriegs. 170.000 Menschen sind da gestorben.
Gibt es auch was, das du nicht weißt?
Ich weiß gar nichts, Oliver.
Du scheinst mehr zu wissen als jeder andere hier.
Ach, wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt.
Von welchen Dingen sprichst du?
Du weißt genau, welche Dinge.
Wieso erzählst du mir das?
Weil ich finde, dass du es wissen solltest.
Frames, das Kinomagazin. Hallo und willkommen zur zweiten Ausgabe von Frames, das Kinomagazin im Monat Februar bei Radio Z. Am Mikrofon und Technik Chris.
Frames, das Kinomagazin.
In der heutigen Frames-Ausgabe erwartet euch ein kleines Berlinale-Spezial und am Ende der Sendung gibt es noch einen Vorausblick auf anstehende Filmereignisse in der Region Nürnberg. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Die Sendung wie immer eingerahmt und untermalt von Filmscores und Filmsoundtracks. Viel Spaß beim Zuhören.
I'm here to apologize for what happened and to ask you to come back.
I'm sorry, Mr. Marsh. Show business isn't for me. I'm going back to Allentown.
Die Berlinale geht noch bis zum Wochenende. Da werden dann alle Preise verliehen sein. Und es gibt verschiedenste Sektionen. Meine Lieblingssektion ist die Generation oder Generation. Die ist eingeteilt in K+, Filme für Kids bis 13 Jahre und in 14+. Also Filme für Menschen ab 14 Jahre, nicht nur für Jugendliche und junge Erwachsene. In 14+ wurde der Film What Vala Wants gezeigt, ein Dokumentarfilm, der in einem Zeitraum von ungefähr 6 Jahren entstand und der die junge Frau oder am Anfang das Mädchen Vala porträtiert. Sie hat das absolute Ziel, sie will Polizistin werden. Sie möchte zu den bewaffneten Streitkräften gehen. Wir hören mal rein. What Vala Wants hatte seine Weltpremiere hier in Berlin auf der Berlinale in der Reihe Generation 14+. Erzählt wird in dem Dokumentarfilm die Geschichte einer jungen Frau, Vala. Es beginnt schon, als sie 15 ist, denn der Film wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren von der Regisseurin Christy Garland gedreht. Ganz kurz zur Geschichte, also während ihre Mutter in einem israelischen Gefängnis inhaftiert war, wuchs Vala in einem Flüchtlingslager auf, in einem, das schon viele Jahrzehnte besteht. Also man darf sich das nicht als Zelte oder als so ein Camp vorstellen, sondern es ist wirklich so eine kleine Stadt, viele Menschen auf beengtem Raum, aber mit eher schlechten Straßen, aber der regulären Infrastruktur sozusagen. Sie hat einfach keine Lust, jung zu heiraten und Kinder zu bekommen. Das sagt sie auch in die Kamera. Sie ist auch nicht so an der Schule interessiert. Aber was sie möchte, ist ihrem Volk helfen. Sie möchte dadurch helfen, dass sie Polizistin wird. Und zwar bei der palästinensischen Autonomiebehörde, der sozusagen staatlichen Einrichtung, die die palästinensischen Gebiete verwaltet. Diese Sicherheitskräfte sind damals beim Oslo-Abkommen mit verhandelt worden und werden dann eingesetzt, um eben so eine Polizeiverwaltung für die besetzten Gebiete aufzubauen und tatsächlich dort als Polizei tätig zu sein. Der Film begleitet dann Vala durch ihr Leben und zwar direkt dran in ihrer Familie, in ihrer Ausbildung, in ihrer Arbeit, da wo sie unterwegs ist. Und zwar von ihrem 15. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr. Der Film ist tatsächlich so auf gleicher Höhe mit der Protagonistin. Die Kamera ist Teil ihres Lebens. Wir sehen viel Privates, was normalerweise eben nicht sichtbar ist. Und es ist ein faszinierendes Porträt dieser jungen Frau. Wir sehen viele Hindernisse, die es zu überwinden gibt. Wir sehen viele Probleme. Wir nehmen gesellschaftliche Umstände wahr. Wir nehmen auch ganz schwierige Herausforderungen wahr. Vala ist ein besonderer Charakter. Sie will nicht nur ihre Träume durchsetzen, sondern sie hat auch ein besonderes Gerechtigkeitsempfinden und schreitet immer sofort ein, was dann auch manchmal zu bedrohlicheren Situationen führt. Die Dokumentation von Christy Garland, die macht Mut, sie führt einen weiter und sie zeichnet wirklich ein faszinierendes Porträt. Ein Film, der absolut sehenswert ist, so eines meiner Highlights der Berlinale in diesem Jahr bisher, What Vala Wants. Ich hatte Gelegenheit, mit der Regisseurin Christy Garland mit der Frau, die sie vor Ort unterstützt hat und Türen geöffnet hat, Ekram Zubaydi, und mit der Protagonistin Vala ein Interview zu führen.
I went there because I figured there might be a film with this workshop thing that this other the woman had invited me along. Her name is Andrea Hasselegger.
Also eigentlich bin ich nach Palästina gereist, weil es dort einen Workshop gab unter dem Titel Game Girls, und ich dachte, vielleicht wird daraus ein Film.
The life of the party. Like she was in this classroom and there was very quiet girls working hard on their computers, and then there was this one kid who was getting her exercises done really quickly.
Als ich dann Vala getroffen habe, war für mich klar, dass ich definitiv einen Film über sie machen will. Ich habe sie in dem Kurs getroffen und sie war einfach das Leben an sich. Es gab also dieses Klassenzimmer und da waren jede Menge Mädchen intensiv und ruhig damit beschäftigt am Computer. Und Vala war die Einzige, die schon fertig war mit allem, und die hat das unglaublich schnell gemacht und sie war einfach unglaublich präsent. Sie hatte unglaublich viel Energie und war lebenslustig. Und dann habe ich gefragt, wer ist sie? Und dann habe ich mitbekommen, dass ihre Mutter gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und dass sie aus einem dieser Flüchtlingscamps kommt. Und als ich dann das Camp besucht habe, habe ich gemerkt, sind besondere Bedingungen hier. Und ich habe festgestellt, dass Vala eine sehr starke Persönlichkeit ist, die unter viel Druck tatsächlich lebt und trotzdem ihr Ding durchzieht. Und sie ist eine Person, die von überall Druck bekommt aufgrund der Lebensbedingungen. Und für mich war dann der Ausgangspunkt zu sagen, ich möchte ein Porträt dieser jungen Frau machen und über ihr Leben unter diesem ganzen Druck und wie sie damit zurechtkommt. Da steckte für mich die Geschichte drin. Und natürlich dann die Frage an Vala, wie es für sie war, wenn plötzlich eine komplett fremde Person auf sie zukommt und sagt, ich möchte einen Dokumentarfilm machen. Natürlich, ich war 15, es war so ein bisschen seltsam. Und die Kamera hat natürlich meine Privatsphäre gestört, ist mitten in meinem Leben plötzlich gestanden. Aber nach so 6 Jahren habe ich mich wirklich daran gewöhnt und ich muss auch sagen, wir sind irgendwie Freunde geworden und das mit der Kamera ist einfach was Normales in meinem Leben geworden innerhalb dieser 6 Jahre. Auch für Sie als Regisseurin ist das natürlich keine leichte Sache, quasi mit dem Film anzufangen und nicht zu wissen, was wird daraus, wo darf ich filmen und was passiert überhaupt. Also ich hatte tatsächlich keine Ahnung, wo mich das Ganze hinführen sollte. Ich habe neulich erst drüber nachgedacht, wie viel Material habe ich eigentlich geschossen, bevor ich wusste, es wird ein Film draus. Aber es war einfach faszinierend, einfach Vala zu folgen mit der Kamera. Sie hatte so viel Energie und ja, sogar in ihrer Family war sie was Besonderes. Und als ich dann rausgefunden habe, dass sie tatsächlich das Ziel hat, Polizistin zu werden, habe ich mich auch damit beschäftigt und habe gesagt, dieses Ziel, das möchte ich im Film zeigen. Und auf der einen Seite ist natürlich das ihr Ziel gewesen, auf der anderen Seite waren es diese ganzen Bedingungen, auch die Familie, die gesagt hat, so, das schaffst du nicht und das ist überhaupt nichts für Frauen etc. Und sie hat trotzdem an ihrem Ziel festgehalten und diese Herausforderung fand ich faszinierend. Ikram Salama Zubaydi hat dafür gesorgt, dass sich Türen geöffnet haben, unter anderem, dass zum ersten Mal überhaupt während der Grundausbildung gedreht werden durfte bei der Polizei, was bisher gar nicht möglich war. Und ich wollte natürlich wissen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat.
To be honest, I'm a project coordinator. I'm working at the Palestinian Center for Peace and Democracy as a project coordinator. I normally said that I have a bad relationship with media, but when I met Christy, and I understand which kind of stories that she wants to make about Palestinian, especially a female woman.
Ich arbeite als Projektkoordinatorin am Palästinensischen Zentrum für Frieden und Demokratie und Menschenrechte. Ich habe kein so gutes Verhältnis eigentlich zu Medien. Die meisten Filmemacher, fast alle, konzentrieren sich dann sowieso auf männliche Charaktere. Und um ehrlich zu sein, man wird dann auch immer als Opfer gezeigt. Ich bin Frau, ich bin Feministin und als ich Christy getroffen habe und ihren Standpunkt als Frau verstanden habe und vor allem die weibliche Perspektive, die sie ihrem Film geben wollte, hat mich das einfach überzeugt. Man muss denken, normalerweise akzeptieren wir keine Kamera und besonders als Frauen, wir haben Scheu, wir haben Angst davor. Das ist das, was da unser Leben bestimmt. Kulturell heißt es für Frauen normalerweise zu Hause bleiben, sie sollen nicht arbeiten und sie sollen ihre Gefühle möglichst nicht zeigen. Und genau deswegen haben wir diesen Film gemacht, deswegen habe ich sie unterstützt.
She should be, she shouldn't work, she shouldn't express even her feelings, her opinion. It was a challenge even for me, but I think we succeed. Nothing impossible. If you try, I think at the end you will succeed.
Für Vala gibt es ja so ein paar Situationen im Film, vor allem eine, in der man denkt, jetzt ist Schluss und sie macht nicht weiter, sie verfolgt ihren Traum nicht weiter. Aber sie macht trotzdem weiter. Was hat sie bewegt? Also in einer Situation war ich wirklich am Ende und wollte aufhören, weil ich mit meinen Kolleginnen richtig Streit hatte. Ich wollte einfach heimgehen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass es tatsächlich eine Herausforderung war. Und zwar nicht nur für mich, sondern eine Herausforderung der Gesellschaft, gegen diese gesellschaftliche Normalität zu bestehen. Dass schon meine Familie auch gesagt hat, du schaffst das nicht, du kannst das sowieso nicht, du wirst ganz schnell wieder zu Hause sein. Ich wollte es einfach schaffen, ich wollte mir auch keine Blöße geben, ich wollte nicht versagen, ich wollte es einfach durchziehen und schaffen und deswegen habe ich es dann auch gemacht. Vala arbeitet jetzt als Polizistin bei der PSF und sie hat es geschafft. Ist ihre Arbeit genau das, was sie erwartet hat, was sie sich vorgestellt hat? Ja, es ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. In der PSF, und das war von Anfang an mein Ziel, wollte ich Leuten helfen und ich wollte, dass sie sich sicher fühlen, weil ihnen genau das fehlt unter der Besatzung. Ich helfe Leuten, die Hilfe brauchen und wir beschützen Menschen. Und genau das ist es, was ich machen wollte, diese Sicherheit geben, diese Unterstützung geben. Meine abschließende Frage an Vala, ob sie eine Empfehlung für junge Frauen und Mädchen hat, die ihren Träumen folgen würden gerne, aber andere raten ihnen davon ab. Also ich fühle stolz, wenn jemand sagt, dass ich ein Rohmodell für andere sein kann. Aber hier bei uns in Palästina, vor allem hier im Camp, weil wir unter Besatzung und unter Druck leben, sollten wir unbedingt an unseren Träumen und an unseren Zielen festhalten und daran arbeiten. Nicht nur Mädchen, sondern wir alle. Wir sollten alle hart daran arbeiten, unseren Staat zu entwickeln und unser Ziel zu erreichen. Und das Gleiche gilt auch für alle Mädchen überall auf der Welt, wo auch immer sie leben und wohnen. Es ist wirklich eine gute und eine wichtige Sache, selber zu entscheiden, was du sein möchtest und dass du deinen eigenen Traum wählst. Und ich hoffe, dass meine Geschichte eine starke Botschaft sendet, dass selbst wenn es am Anfang nicht leicht ist, wenn es nicht klappt und rund läuft, dass du dranbleiben sollst und es weiter versuchen sollst. Seid nicht enttäuscht, ändert nicht eure Einstellung. Es wird Hindernisse und Herausforderungen geben. Akzeptiert die Herausforderungen, überwindet die Hindernisse und folgt weiter euren Träumen. What Vala Wants hatte seine Weltpremiere hier in Berlin auf der Berlinale in der 41. Generation. 14 plus und wird noch ein paar Mal gezeigt hier während des Festivals und auch Gäste gibt es noch, sodass das Publikum weiterhin die Chance hat, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Ein paar Mal ist What Vala Wants noch zu sehen, während die Berlinale läuft. Vielleicht kommt er auch mal nach Nürnberg, vielleicht zum Menschenrechtsfilmfestival oder zum Weekender, der auch in diesem Jahr im Oktober laufen wird hier in Nürnberg. Bis dahin einfach mal vorbeigucken, entweder in meinem Blog www.fraktal.org.de oder auf der Berlinale-Seite nach What Vala Wants suchen. Ihr hört Frames, das Kinomagazin bei Radio Z. Mein Kollege Daniel Aldridge ist wie jedes Jahr auf den internationalen Filmfestspielen in Berlin unterwegs, auf der Berlinale. Er bloggt auch fleißig mit unter www.fraktal.org.de und hat sich unter anderem mit der Retrospektive beschäftigt und dort ein Interview mit dem Sektionsleiter geführt.
Am Mikrofon begrüße ich Rainer Rother, langjähriger Leiter der Sektion Retrospektive.
Hallo, guten Tag.
Es geht in diesem Jahr um Filme aus der Zeit der Weimarer Republik.
Ja, es geht um die Zeit der Weimarer Republik. Wir haben die Retrospektive das Weimarer Kino neu gesehen genannt, weil wir uns eben nicht auf die Filme, die in jeder Filmgeschichte nicht fehlen dürfen, diese zwei Handvoll berühmter Filme von Metropolis bis Kongresstanz konzentrieren, sondern diese sehr reiche Periode daraufhin anschauen, was dort darüber hinaus zu entdecken ist. Und das ist sehr viel.
ich habe in einer Pressevorführung schon einen wunderschönen Film gesehen mit Lil Dagobert, Die Abenteuer einer schönen Frau. Aber es scheint sich ja um einen ganz modernen Charakter zu handeln, eine moderne Frau.
Ja, das ist interessant. Das ist auch in anderen Filmen in der Weimarer Republik tatsächlich der Fall. Lil Dagobert, die wir gar nicht als Komödiantin kennen, ist auch eine großartige Komödiantin, wie wir in diesem Film sehen. Aber mehr, sie ist eine unabhängige Frau, Bildhauerin, die sich in einen Boxer verliebt und aus dieser Liebesnacht entsteht ein Kind, aber sie hat gar keine Probleme damit, dass sie es alleine erzieht. Und das wird auch in dem Film thematisiert, dass sie diese Stärke hat und sich durchsetzt. Am Ende gibt es dann doch ein Happy End, aber auch wie das inszeniert ist, das hat Hermann Kosterlitz ganz wunderbar gemacht. Ja, es gibt oft diese gendermäßigen Themensetzungen. Ein anderer Film, Der Himmel auf Erden, eine wunderbare Komödie übrigens auch von Reinhold Schünzel und mit Reinhold Schünzel. Da spielt Schünzel, weil er auf der Flucht ist, muss er in Frauenkleider schlüpfen. Er spielt die Bedrängung einer Frau, die mit einem Mann an einem Tisch sitzt, als Mann. Und da sieht man, dass dieser Diskurs der Geschlechter in auch diesem Film, aber wie gesagt auch in anderen Filmen, oft thematisiert wird.
Die Weimarer Republik war ja eine Zeit der großen Krisen und viele sehen heutzutage eine gewisse Ähnlichkeit, wie sich die politischen Ideologien verhärten und negative Tendenzen in der Gesellschaft mehr und mehr konkret werden. Gibt es dazu auch ein filmisches Gegenstück, so eine Art Parabel?
Ich glaube, es gibt einfach sehr viele Filme, die auf Krisensituationen reagieren, auch in dem übrigen Programm des Festivals. Es ist in der Tat eine Zeit, in der Sicherheiten nicht mehr so unbefragt gelten. Und da ist die Weimarer Republik natürlich schon ein Referenzpunkt, einfach weil diese Gesellschaft eine Gesellschaft voller Unsicherheit war. Der Krieg ist verloren gegangen, die Hyperinflation hat das eigene Vermögen vernichtet. Das heißt, wie definiert sich diese Gesellschaft. Da spielt die umkämpfte Erinnerung eine ganz große Rolle. Da geht es auch darum, dass Heimkehrer, die aus dem Krieg zurückkommen, gar nicht einfach wieder in diesen Mechanismus des Alltags hineinkommen. Es gibt die Filme, die die alltäglichen Auseinandersetzungen, die auch Klassenkämpfe beinhalten, thematisieren. Und insofern könnte man schon sagen, diese besonders reiche und ästhetisch auch besonders innovative Periode des deutschen Films sagt uns heute vielleicht mehr, als wir zunächst gedacht haben. Und man sieht es auch an den Reaktionen der 7 Regisseurinnen und Regisseure, die wir für unseren Katalog gebeten haben, über einen Film zu schreiben. Und dort ist dieses Aha-Erlebnis, es ist uns viel näher, als wir gedacht haben, sehr spürbar.
Ein besonderer Aspekt bei der Retrospektive sind ja die Aufführungen von restaurierten Fassungen und dann oftmals auch mit einem neuen Soundtrack, der dann live gespielt wird. Was haben wir denn in diesem Jahr da zu erwarten?
Also wir haben ja in den Berlinale Classics, der Reihe, die den Welturaufführungen digital restaurierter Filme gewidmet ist, als ersten Film Das alte Gesetz von Ewald André Dupont, auch ein Film aus der Weimarer Republik aus dem Jahr 1923. Da ist durch die Kooperation mit Arte ein Kompositionsauftrag möglich geworden an den französischen Komponisten Philippe Scheler und eingespielt wird dieser Score vom Orchester am St. Jakobsplatz. Das wird sicher eine der Highlights sein. Ansonsten sind alle unsere Stummfilme begleitet mit Musikern, die dazu entweder improvisieren oder vorbereitete Partituren haben. Da können wir auf so bewährte Kräfte wie Stephen Horn zurückgreifen. Aber es ist auch jemand wie Robert Sitloff, der zum ersten Mal bei der Berlinale auftritt, dabei. Und wir freuen uns sehr auf dieses Highlight, denn Stummfilm mit Musikbegleitung hat immer noch dieses ganz Besondere des Live-Erlebnisses.
Und das bringt mich zu meiner letzten Frage. Das ist immer so eine etwas gemeine Frage, weil man dadurch ja auch alle anderen ein bisschen enttäuscht, die da nicht ihr Lieblingsfilm sind.
Ja, das ist in der Tat eine leicht hinterhältige Frage, aber weil einem die immer gestellt wird, hat man ja die Chance, in jedem Interview andere Filme zu nennen. Und insofern gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit. Ich würde sagen, Der Katzensteg ist der ungewöhnlichste Preußenfilm, der überhaupt gemacht wurde in der Weimarer Republik. Absolut unheroisch und eine absolute Entdeckung. Und wenn wir an den Bergfilm denken, das scheint immer ein ganz deutsches Genre zu sein, aber Der Kampf ums Matterhorn ist von einem italienischen Regisseur inszeniert. Luis Trenka in der Hauptrolle, Mario Bonnard der Regisseur. Auch ein ganz toller Film.
Hallo und herzlich willkommen an den Rundfunkempfangsgeräten. Es grüßt Daniel Aldridge aus Berlin. Während die offizielle Berlinale heute eröffnet wird, fand bereits gestern Abend die Eröffnung der Sektion Forum Expanded in der Akademie der Künste statt. Dort werden Installationen und andere, das übliche Kinoformat sprengende Multimedia-Experimente präsentiert. Dieses Jahr unter dem Motto A Mechanism Capable of Changing Itself. Ich traf mich zuvor mit der Sektionsleiterin Stefanie Schulte-Stratthaus, um vorab einige der interessantesten Details in Erfahrung zu bringen. Was bei Forum Expanded immer interessant ist, sind die zusätzlichen Dimensionen von Vorführtechnik und Medienformaten. Hat sich hier in diesem Jahr etwas Neues entwickelt?
Ja, es geht in der Tat immer darum, nicht nur die Bandbreite des Trägermaterials auszunutzen und in der ganzen Fülle zu präsentieren. Das heißt also analog, digital natürlich, aber es kann auch durchaus mal eine Diashow sein, wie wir sie in diesem Jahr haben. Die verschiedensten, auch computergenerierten Formate, also sozusagen die technischen Formate, ermöglichen ja eine unglaubliche Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten. Es geht aber gleichzeitig auch darum, die Vorführsituation selbst, also die Kinosituation selbst, immer wieder neu zu erzeugen. Das heißt, jede installative Arbeit, die wir zeigen, denkt den Zuschauer, die Zuschauerin mit. Positionierung bei der Wahrnehmung der Arbeit, das Verhältnis von Ton und Bild beispielsweise. Und insofern zeichnet sich Forum Expanded insgesamt dadurch aus, dass wirklich jede Arbeit einzigartig ist. Ich würde sagen, dass das auch jeder Film ist, natürlich, und auch jede Vorführsituation eines Films ist immer eine andere. Aber es wird natürlich in unseren Arbeiten noch sehr viel stärker und sehr viel weitergegangen. Was wir wirklich jetzt als Beispiel haben in diesem Jahr, ist eine Arbeit mit dem Titel 6144 mal 1024 von Margaret Honda. Das ist eine, ich sag mal, filmische Arbeit, das ist vielleicht das, worunter ich alle Arbeiten fassen würde, die das gesamte Farbspektrum, das ein digitaler Projektor zur Verfügung hat, präsentiert. Und das dauert über 36 Stunden. Die Vorführsituation beruht auf eben darauf, dass die Farben sich generieren in diesem Zeitraum und wir wirklich jede mögliche Farbe einmal zu sehen bekommen. Das heißt, das ganze Möglichkeitsspektrum eines Projektes wird präsentiert. Wir zeigen das im Kino, was natürlich nicht einfach war. Man kann nicht einen 36-Stunden-Slot freischaufeln in einem Festival. Das würde ziemlich viele anderen Filmen den Weg versperren. Deswegen haben wir uns entschieden, das in unserem kleinen Kinoarsenal zu präsentieren. Und zwar an mehreren Arbeiten, jeweils in Zeiträumen von 4 bis 6 Stunden.
Zur klassischen Kinosituation gehört ja auch, dass der Zuschauer ein fertiges, abgeschlossenes Kunstwerk rezipiert. Forum Expanded geht jedoch auch hier neue Wege, dass man einen bestimmten Film sieht, der zumindest teilweise im selben Moment erst quasi in Echtzeit entsteht.
Ich weiß, worauf Sie anspielen. Es handelt sich um ein Kinoereignis mit dem Titel An Untimely Film for Everyone and No One bei Irene Anastas und René Gavry. Wir können nicht zu viel verraten, aber Sie haben recht, dass tatsächlich jede Vorführung sehr anders ist, sehr besonders ist und dass man beim Betrachten dieser Arbeit tatsächlich nochmal versteht, was wir meinen, wenn wir sagen, jeder Film ist unabgeschlossen. Es ist aber interessant, wie Sie das formulieren. Ich würde dazu gerne noch ein bisschen ausholen, insofern, dass, wie ich vorhin schon sagte, ja ohnehin jede Vorführung eine andere ist. Im analogen Zeitalter war das klarer daran zu erkennen, dass ein Film mit zunehmender Anzahl von Vorführungen mehr und mehr Beschädigungen aufweisen konnte, dass man Kratzer sieht im Filmmaterial. Das heißt, also was man sieht, verändert sich tatsächlich auf der Leinwand. Dennoch, darüber hinaus ist aber ja auch jede Zuschauersituation eine andere. Jeder Kontext, in dem ein Film programmiert wird, ist ein anderer. Das heißt, man kann sagen, jede Vorführung macht aus einem Film einen neuen Film. Hinzu kommt aber heutzutage, dass da knüpft die Arbeit, von der wir gerade sprechen, ganz schön an, dass wir anders als früher es bei der Berlinale mit immer mehr Filmen zu tun haben, die sich nach dem Festival nochmal verändern. Und zwar insofern, dass wir, also wir beobachten es dadurch, dass wir viele Filme des Programms, aus dem Programm des Forums und Forum Expanded nach der Berlinale übernehmen, in unseren Verleih oder in unser Archiv. Und früher im analogen Zeitalter waren das dann einfach die analogen Kopien, die wir häufig mit deutschen Untertiteln versehen zum Festival auch gezeigt haben. Jetzt ist es aber so im digitalen Zeitalter, dass Filmemacherinnen häufig nach der Berlinale nochmal an ihre Filme rangehen, nochmal was ändern, manchmal auch von Festival zu Festival. Das heißt, es gibt immer häufiger unfertige Filme. Das ist in der Tat etwas, was das Kino stark verändert. Und die Arbeit, von der wir hier sprechen, führt das nochmal um einige Grade weiter.
Inwieweit ist eigentlich die gegenwärtige Diskussion um die Zukunft der Berlinale und die Rolle von Dieter Kosslick auch eine Frage für das Forum Expanded?
Naja, das Forum Expanded versteht sich in diesem Jahr ja auch explizit formuliert in dem Thema A Mechanism Capable of Changing Itself. Forum Expanded versteht sich schon immer als ein Programm des Forums der Berlinale, das vor allem offen ist für Veränderungen, das vor allem versucht, nicht nur mit den filmischen Arbeiten, die wir ins Programm nehmen, sondern auch, indem wir diese Arbeiten in ein Verhältnis setzen zur Welt um uns herum, die sich gerade in der jüngsten Zeit massiv verändert. Und insofern versuchen wir seit 13 Jahren eigentlich die sozusagen das, ich würde nicht sagen provisorische, das ist es nicht, aber doch das Prozesshafte aufrechtzuerhalten in diesem institutionellen Rahmen Berlinale. Das heißt, insofern sind wir da jetzt gar nicht so angreifbar. Und ich sehe das jetzt aber auch alles überhaupt nicht als einen möglichen Angriff. Ich sehe das als eine Herausforderung, die uns vor die Situation stellt, über vieles nochmal nachzudenken. Und das ist eigentlich immer nur eine gute Sache.
Das HTML-Format, auch Hypertext genannt, Boethe mit seiner einzigartigen Kombinierbarkeit von Text, Bild, Klang, Film und globaler Interaktionsmöglichkeit, eine spezielle Kunstgattung. Diese scheint aber vom Forum Expanded links liegen gelassen zu werden.
Also wir sagen immer, dass wir versuchen, das Kino neu zu begreifen und möglicherweise auch neu zu erfinden. Und das Kino, wenn man mich fragen würde, wie ich es definiere, hat tatsächlich noch etwas damit zu tun, dass man physisch einen Raum betritt. Das heißt überhaupt nicht unbedingt der Kinoraum. Das kann auch ein Audioraum sein, das kann ein Raum ohne Wände sein. Es muss aber so etwas sein wie ein Wahrnehmungsraum, den man betritt. Gar nicht mal unbedingt im Kollektiv, höchstens insofern, dass andere das auch können, aber das ist für mich nach wie vor eine grundlegende Definition dessen, was ich unter Kino verstehe, wobei wir natürlich bei einer Festivalsituation auch nochmal, ein Festival basiert ja darauf, dass Menschen zusammenkommen und sich über etwas auseinandersetzen, also an einem Ort zusammenkommen, das heißt, an dem Ort wird auch etwas hergestellt. Insofern ist es völlig richtig, wir könnten diesen virtuellen Raum auch nutzen und natürlich auch als einen solchen definieren, den man betritt auf einer anderen Ebene. Aber das würde sich dann zu weit von dem entfernen, was uns beschäftigt. Das machen ja auch andere, es gibt die Transmediale. Es ist auch nicht so, dass wir uns damit gar nicht beschäftigen. Es gibt viele Arbeiten, die sich damit befassen, die wir auch zeigen. Wir setzen uns sehr damit auseinander. Aber wir haben tatsächlich noch diese Idee des Kinos, die zu tun hat mit einer physischen Präsenz.
Hierzu gibt es ja auf dem Forum Expanded tatsächlich mehrere Filme, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Es gibt von Chris Kennedy den Film Evidence of Evidence, in dem es darum geht, dass bestimmte Personen versuchen, nach dem Attentat in Boston die Geschehnisse zu rekonstruieren, und zwar anhand der ganzen Aufnahmen, die im Internet kursieren. Und da gibt es also ganze Communities, die sich darüber verständigen und auf eine detektivische bis hin zu paranoide Art und Weise Merkmale sich überlegen, anhand derer sie potenzielle Attentäter erkennen. Und das grenzt an Wahnsinn. Und dieses Material und diese Chatprotokolle, aus denen ist die Arbeit entstanden von Chris Kennedy, die wir zeigen, eine andere, Contra-Internet, ist auch ein Teil des Titels. Diese Jubilee-Arbeit Contra-Internet bezieht sich auf den Film von Derek Jarman, Jubilee. Auch hier gibt es eine Zeitreise durch die gemeinsame kollektive Einnahme von Drogen. Und aus der Vergangenheit heraus gibt es dann wiederum eine Zeitreise oder eine Erfahrung der Zukunft, die wiederum von uns, von jetzt aus gesehen, auch in unserer Zukunft liegt. Das heißt, die Personen in der Vergangenheit kommen in die Lage, das Ende des Internets zu sehen. Und also diese Zeitverhältnisse in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft oder aus der Gegenwart in die Vergangenheit, in die Zukunft gleichzeitig zu reisen, sagen natürlich was ganz, ganz Wichtiges aus über völlig neue Zeitkonstellationen, mit denen wir es heute zu tun haben, die aber im Film natürlich immer schon eine fundamentale Rolle gespielt haben, dadurch, dass die Film gleichzeitig dokumentiert und etwas in die Zukunft hinein projiziert.
In der heutigen Veränderung der Zeit mit ihrer Radikalisierung der Ideologien und Zunahme der Extreme hat dies auch Auswirkungen auf Kunst- und Filmschaffen der eingereichten Beiträge.
Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man Programme kuratieren kann, ohne dass man den Bezug zum Außen hat und zwangsläufig mit einbezieht. Das ist ganz klar, und uns beschäftigen natürlich in unserem Auswahlteam auch immer sehr viele Fragen, die dann tatsächlich auch immer dazu führen, dass wir am Ende der Auswahl so ein Thema auf dem Tisch haben. Diese Themen, die wir bilden, wie jetzt eben Mechanism Capable of Changing Itself, aus einer Notiz von Maya Deren, mit der sie den Marxismus beschreibt und die sie auf ihre Kinotheorie bezieht. Damit beschreiben wir, das ist für uns so ein Versuch, das zu benennen und nach außen zu kommunizieren, was uns selbst beschäftigt. Und es bildet sich übrigens auch in unserem Auswahlkomitee selber ab. Da gibt es ja auch Veränderungen, also einmal rein biografisch, aber auch durch eine veränderte Situation derer, die jetzt in Berlin leben und arbeiten. Das heißt, unser Komitee besteht in diesem Jahr aus, neben mir, aus einem Kollegen, der schon sehr, sehr lange dabei ist, Ulrich Simons, einem Filmemacher, der seit 2 oder 3 Jahren in Berlin lebt, aus Syrien kommt, der schon im letzten Jahr dazu gekommen ist, und eine Künstlerin und Kuratorin aus Kairo, die wir gewinnen konnten, die zwischen Kairo und Berlin jetzt lebt durch diese Arbeit bei uns. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich sehr viel bewegt hier in der Stadt, dass es sehr viel Migration gibt, dass es Veränderungen gibt, die wir auch dahin tragen wollen, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber natürlich ist auch jeder Film oder jede Installation, die wir auswählen, damit konfrontiert, dass wir sie mit der Realität abgleichen, dass wir sie vor dem Hintergrund dessen, was gerade in der Zeitung steht, diskutieren, weil wir alle Zeitungsleserinnen sind. Und das ist, was uns beschäftigt, während wir die Filme sehen und besprechen.
Beim Forum Expanded sind auch diesmal Filmkünstler dabei, die schon seit langem mit dem Forum und auch dem Forum Expanded assoziiert werden. Namen, die man kennt, wie James Benning, Barbara Hammer, Ken Jacobs, Heinz Emigholz oder auch Jack Smith. Namen, die für Qualität stehen. Aber ich könnte auch frech fragen, sind die eigentlich jedes Jahr mit dabei?
Das würde ich mit Sicherheit mit Nein beantworten. Nicht insofern, dass ich sie irgendwann nicht dabei haben will, sondern einfach, dass wir das an jeder einzelnen Arbeit wieder überprüfen, an jedem Film. Und bei Heinz Emigholz, der in der Tat in diesem Jahr seinen 31. Film in der Berlinale hat, da sind auch Kurzfilme drunter, und das ist auch schon eine Zählung seit, ich glaube, 1974 hat er seinen ersten Film im Programm. Da haben wir jetzt einen Test gemacht und haben tatsächlich unseren neuen Kuratorinnen im Team, die eine komplett andere filmische Sozialisierung haben, aus ganz andere Referenzen herstellen und einbringen und die Arbeit von Heinz Emigholz tatsächlich nicht kannten. Wir haben also sozusagen denen erstmal gar nichts erzählt, auch nicht gesagt, dass der schon 30 Mal im Forum war oder im Expanded. Und die sind zum gleichen Ergebnis gekommen wie wir. Die finden die Arbeit hervorragend, und da haben wir gedacht, prima, dann wir hätten es zwar auch so bewertet, aber das zeigt uns nochmal, dass einfach Heinz Irmichholz wirklich in der Lage ist, immer wieder was Neues zu schaffen. Und das ist ganz wichtig. Also die Namen, die Sie jetzt genannt haben, sind in der Tat Namen, die schon über Jahrzehnte hinweg ganz, ganz wichtige Beiträge geleistet haben zur Filmgeschichte, auf die wir gar nicht mehr verzichten können und wollen. Die haben aber auch Arbeiten eingereicht, die wir nicht gezeigt haben, alle. Oder auch nicht eingereicht ist. Manchmal sieht man die Sachen ja auch beim Reisen oder bei anderen Festivals. Was sie aber alle vereint, das ist, dass es Arbeiten sind, die genauso wie andere Arbeiten von Jüngeren, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat, uns überraschen, etwas Neues beitragen. Selbst Morgan Fisher, der ja Grundlagenkino gemacht hat in den 70er Jahren, kann man so sagen, mit seinen strukturellen Filmen, hat etwas Neues. Und das halte ich für ganz wichtig. Michael Snow, der jetzt in diesem Jahr, in diesem Festival zumindest, nicht dabei ist, hat einmal bei einem Kongress, den wir veranstaltet haben, gesagt, dass ihn das eigentlich sehr anstrengend, so viele jüngere, sehr viel jüngere Filmemacherinnen zu sehen, die versuchen, das zu machen, was seine Generation mal gemacht hat, anstatt ihren eigenen Weg, vor diesem Hintergrund sicherlich, aber ihren eigenen Weg zu gehen. Und er selbst würde überhaupt nicht mehr das machen, was er 1968 gemacht hat.
Und nur noch meine letzte Frage. Was ist Ihr persönliches Lieblingsprojekt auf dem Forum Expanded? Auch wenn die Frage vielleicht etwas gemein ist gegenüber allen anderen teilnehmenden Filmkünstlern.
Damit haben Sie schon selber die richtige Antwort gegeben. In der Tat ist das so. Also ich bin jedes Mal am Ende der Auswahl sehr, sehr glücklich und habe das Gefühl, das ist diesmal noch besser als im Vorjahr. Das muss vielleicht auch so sein, dass man das so wahrnimmt für sich selbst. Einfach weil das für mich selbst wieder Neues, sehr, sehr vieles Neues enthält. Und die Arbeit, die ich bereits erwähnt habe von Margaret Fonda, finde ich insofern ganz großartig, weil ich immer schon diese Fantasie hatte, eine Leinwand zu sehen, die nur in einer einzigen Farbe erleuchtet und ansonsten offen ist und sozusagen ein unbeschriebenes Blatt und daraus aber etwas macht. Und sie hatte schon mal eine Arbeit im Forum Expanded im 70mm Format, die etwas Ähnliches gemacht hat. Da war ich auch schon sehr, sehr glücklich. Aber dieses Experiment jetzt ist natürlich auch insofern ganz herausragend, weil, das muss ich zugeben, diese 36 Stunden und 22 Minuten und ich glaube noch 22 Sekunden konnten wir uns aus technischen Gründen noch gar nicht komplett ansehen. Das heißt, wir werden das mit dem Publikum gemeinsam tun. Und solche Sachen sind natürlich sehr, sehr aufregend. Was mich auch immer sehr freudig nervös macht, das ist, ob die Zusammenstellung der Filme in den Kurzfilmprogrammen funktioniert. Da haben wir, da freue ich mich sehr drauf, auch Soundarbeiten dabei von unter anderem Andreas Reise, der im letzten Jahr mit Heinz Irmichholz vertreten war, mit seiner Band Kreidler, der wiederum mit zwei ägyptischen Künstlerinnen und Künstlern Soundarbeiten gemacht haben, die aber so etwas wie Kinomanifeste bilden, die wir zwischen Filmen auch programmiert haben. Das sind Dinge, auf die ich mich immer sehr, sehr freue, weil wir dann selber feststellen, gemeinsam mit dem Publikum, ob das Kinoexperiment, das wir versuchen, tatsächlich funktioniert. Und das können wir erst mit Publikum feststellen.
Soweit das Gespräch mit Stefanie Schulte-Strathaus vom Forum Expanded, der 68. Berlinale.
Soweit für heute hier in Frames bei Radio Z die Infos zur Berlinale. Bis zum Festivalende könnt ihr im Stoffwechsel täglich unsere Berichterstattung hören zwischen 16 und 17 Uhr hier auf der 95.8. Im Internet www.berlinale.de oder im Blog nachgucken, nachlesen unter www.fragdalorg.de. Hier in Frames erwartet euch gleich noch eine kleine Filmvorschau zum Abschluss der Sendung.